NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und zuerst die wichtigsten Themen im Überblick. Ausnahmezustand in Ägypten, Reaktionen auf die Eskalation der Gewalt und die Haltung der USA. Das ist auch unser Kommentarthema. Außerdem Urteil im Fall Johnny K. Landgericht Berlin verhängt mehrjährige Haftstrafen. Wahlkampfthema Strompreise und Steinbrücks Reaktion auf Müntefering's Kritik. Hitzewellen werden extremer. Potsdamer Klimaforscher veröffentlichen neue Studie. In Ägypten spricht man vom blutigen Mittwoch. Es waren die schwersten Ausschreitungen seit Beginn des arabischen Frühlings. Der Machtkampf zwischen Muslimbrüdern und Militär kostete gestern hunderte Menschen das Leben. Bei der Räumung der Protestcamps der Mursi-Anhänger in Kairo eskalierte die Situation. Bei den Trauerfeiern heute spielten sich dramatische Szenen ab. Und schon morgen sind neue Protestmärsche geplant. Ein Bericht von Björn Blaschke.
Im Laufe des Tages wurden 43 ägyptische Polizisten zu Grabe getragen, darunter 19 höherrangige Offiziere, Opfer der Auseinandersetzungen rund um die Räumung der zwei Islamistenlager in Kairo. Auch die andere Seite trauerte. Die Behörden sagen, mehr als 450 Anhänger von Mohamed Morsi, den das ägyptische Militär am 3. Juli als Präsident absetzte, seien gestern umgekommen. Die Islamisten geben die Zahl ihrer Opfer seit gestern hingegen mit 2600 Toten an und sprechen von mehr als 10.000 Verletzten. Wie viele es wirklich sind, wird sich wohl erst im Laufe der nächsten Wochen herausstellen. Offiziell dürfen die sterblichen Überreste der Demonstranten erst beigesetzt werden, wenn sie von der Gerichtsmedizin freigegeben wurden. Danach bringen viele Verwandte ihre Toten für die letzten Gebete zu einer Moschee in der Nähe des Gerichtsmedizinischen Instituts im Viertel Seyda Zeynab. Dort zählten Journalisten am Nachmittag allein 250 Leichen, viele von ihnen durch schwere Schusswunden grausig entstellt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass aus den Trauerzügen nach den Gebeten für die Toten neue Protestzüge werden, zumal die Muslimbruderschaft für heute Nachmittag zu neuen Demonstrationen für die Wiedereinsetzung von Mohamed Morsi aufgerufen hat. Und an einer Stelle kam es auch schon zu neuen Protesten. Etwa 3000 Islamisten sperrten in Kairo zeitweilig die Straße vor einer Moschee, in der 5 Gewaltopfer aufgebahrt waren. Die Sicherheitskräfte hielten sich fern. Auch in einigen anderen Städten Ägyptens sind schon wieder mehr oder weniger große Menschengruppen unterwegs. In einer Provinz, die zum Großraum Kairo zählt, stürmten Demonstranten den Dienstsitz des Gouverneurs und steckten ihn in Brand. Das Gebäude liegt, sozusagen, auf dem Weg zu den Pyramiden von Gizeh. Und heute Vormittag hat eine wütende Menge das Gerichtsgebäude von Ismailia angegriffen, Steine auf Polizisten geworfen und wurde schließlich von denen mit Tränengas auseinandergetrieben. An den beiden Plätzen, von denen gestern Sicherheitskräfte die Anhänger Mohamed Morsis vertrieben, womit in ganz Ägypten eine Gewaltwelle ausgelöst wurde, begannen die Aufräumarbeiten. Zum Teil unter dem Jubel von Anwohnern. Das Protestlager war nicht friedlich und musste auf jeden Fall geräumt werden, weil es die Gesellschaft Ägyptens bedroht hat. Als Ägypter sind wir bewaffnete Proteste nicht gewohnt. Das liegt einfach nicht in der Natur des ägyptischen Volkes. Wir sind eher friedlich. Obwohl die Zahl der Ägypter, die sich gegen die Islamisten wenden, immer größer zu werden scheint, haben die auch für morgen nochmals zu Massenprotesten aufgerufen. Und mittlerweile machen Gerüchte die Runde, dass die Ausgangssperre, die bis auf Weiteres in 14 Provinzen täglich zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens gilt, noch ausgeweitet werde, wenn die Demonstrationen erneut gewaltsam verlaufen.
Und wie reagieren die Regierungen der westlichen Welt auf den Ausnahmezustand in Ägypten? Teils mit massiver Kritik, teils mit äußerster Zurückhaltung. Frankreich warnt vor einem Bürgerkrieg. Großbritannien zeigt sich tief besorgt und verurteilt das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Die USA sprechen von einem gefährlichen Weg und sagten alle Militärmanöver mit den ägyptischen Streitkräften ab. Und bei seinem Besuch in Tunis äußerte sich Außenminister Westerwelle. Einzelheiten von Kerstin Lohse.
Hilflosigkeit lähmt die internationale Staatengemeinschaft angesichts der Ereignisse in Ägypten. Es scheint, als fehlten den Chefdiplomaten die Worte. Auch Außenminister Westerwelle scheint noch unsicher, wie er das bezeichnen soll, was sich gestern Unvorstellbares in Kairo ereignete. Von einem Rückschlag für den demokratischen Prozess sprach er anfangs, von einem Fehler der ägyptischen Regierung im Laufe des gestrigen Abends. Heute verurteilte er erneut die Gewalt.
Ich verurteile den Einsatz der Gewalt zur Räumung der Plätze am gestrigen Tage in Ägypten mit großem Nachdruck.
Von einem Massaker spricht Westerwelle nicht. Und auch bei den Konsequenzen, die Deutschland, die Europäische Union, ja die internationale Staatengemeinschaft nun ziehen sollten, bleibt er zögerlich. Man sei in engem Austausch darüber, wie man auf die Gewalt in Ägypten reagieren werde.
Wir setzen darauf, dass jetzt zunächst einmal eine Beruhigung der Lage im Interesse der Menschen erreicht werden kann. Das ist das erste Ziel und über Konsequenzen werden wir natürlich auch noch weiter zu beraten haben.
Eines aber sei sicher, es müssen Konsequenzen gezogen werden. Erst vor 2 Wochen war der deutsche Außenminister zu Gesprächen in Kairo gewesen, hatte versucht, auf die Regierung einzuwirken, vergebens.
Ich habe bereits bei meinem letzten Besuch in Ägypten deutlich gemacht, dass die politischen Schlussfolgerungen Deutschlands auch von den weiteren Entwicklungen in Ägypten abhängen. Heute muss ich sagen, dass diese Entwicklungen leider nicht in die richtige Richtung verlaufen sind. Und deswegen ist jetzt auch ein enger Austausch mit unseren internationalen Partnern notwendig, der auch geschieht.
Die gestrigen Ereignisse führen der westlichen Welt einmal mehr ihre Machtlosigkeit vor Augen. Vielleicht deshalb zögert Westerwelle sofort, mit dem Entzug finanzieller Hilfen zu drohen. Er betont zwar stets, dass jedes Regime in Kairo wissen müsse, ohne wirtschaftlichen Erfolg sei es zum Scheitern verurteilt. Gleichzeitig aber weiß er auch, wie gering die europäischen Leistungen angesichts der Milliardenhilfen aus China und den Golfstaaten ausfallen. Was also tun? Noch während des Frühstücks in Tunis hatte Westerwelle mit seinem französischen Amtskollegen Fabius telefoniert, war auf der Hotelterrasse dabei auf- und abgelaufen. Anschließend kündigte er an, dass er den ägyptischen Botschafter einbestellt habe.
Um noch einmal sehr deutlich zu machen, dass das Blutvergießen jetzt ein Ende haben muss, die ägyptische Regierung ist verpflichtet, den Schutz von friedlichen Demonstrationen auch zu gewährleisten und solche friedlichen Demonstrationen auch zuzulassen.
Bei seinen Gesprächen mit Regierungs- und Oppositionsvertretern in Tunis machte Westerwelle heute erneut klar, man dürfe nichts unversucht lassen, um zu verhindern, dass auch im Mutterland des arabischen Frühlings passiert, was derzeit in Ägypten passiert. Deshalb sei es so wichtig, dass Regierung und Opposition so schnell wie möglich zu gemeinsamen Gesprächen zurückkehren.
US-Präsident Obama, derzeit in den Ferien, äußerte sich erst heute per Videobotschaft zur Situation in Ägypten nach Verwunderung in der Presse über sein Schweigen angesichts der blutigen Ausschreitungen. Die Haltung der USA zu Ägypten ist Thema des Kommentars von Ralf Sina.
Nichts zu tun hat im Falle Ägyptens mörderische Konsequenzen und Obama hat sich im Falle Ägyptens zum wortreichen Nichthandeln entschlossen. Der US-Präsident laviert weiter. Ein paar mahnende Worte an Ägyptens Militär, doch bitteschön die Menschenrechte zu achten. Die vage Drohung, wenn das nicht schnell geschehe, werde sich Amerika weitere Schritte überlegen und die Absage einer gemeinsamen amerikanisch-ägyptischen Militärübung. Das war's. Ägyptens Militärs werden sich die Hände reiben. Auf Übungen mit den Amerikanern können sie in absehbarer Zukunft gut verzichten, denn Ägyptens Generäle führen lieber Krieg gegen das eigene Volk. Und der US-Präsident bringt es noch nicht einmal fertig, nach dem vom ägyptischen Militär initiierten Massenmord das Nächstliegende zu tun und sofort sämtliche Dollartransfers an Kairo zu stoppen. Selbst jetzt weigert sich der US-Präsident, von einem Putsch zu sprechen, nur um weiterhin Ägyptens Generäle mit Maschinengewehren, Panzern und Kampfbombern munitionieren zu können. Den Friedensnobelpreisträger im Weißen Haus irritiert auch nicht, dass ein ägyptischer Nobelpreisträger Kollege El Baradei vom Amt des Vizepräsidenten zurücktrat, weil das die einzige angemessene Reaktion ist auf Ägyptens Massenmörder in Generals- und Offiziersuniform. Obama hält lieber an dem naiven Weltmachtglauben fest, Amerikas Militärhilfe an Ägypten sichere Washington wenigstens ein Minimum an Einfluss in Kairo. Doch der Krieg der Generäle gegen die Demonstranten beweist, Ägyptens Militär nimmt den amerikanischen Geldgeber überhaupt nicht mehr ernst. Weil Obama selbst nach der Inhaftierung des demokratisch gewählten Präsidenten Mursi so tat, als habe es gar keinen Militärputsch gegeben, sondern nur eine von der ägyptischen Zivilgesellschaft geforderte und von wohlmeinenden Militärs behutsam umgesetzte Wiederbelebung der ägyptischen Demokratie. Um nur ja nicht den erhofften Einfluss in Kairo zu verlieren, unterläuft Verfassungsrechtler Obama sogar amerikanisches Recht, das für den Fall eines Militärkups wie in Ägypten vorschreibt, US-Überweisungen an die neuen Machthaber sofort zu stoppen. Doch da es ja laut US-Regierung gar keinen Putsch in Ägypten gibt, greift auch nicht das entsprechende US-Recht. Kein Wunder, dass Obamas Konfliktvermeidungspolitik von Ägyptens Militärmachthabern als Blankoscheck genutzt wird, um weiterhin Krieg gegen das eigene Volk zu führen. Obama tut so, als habe es den vom Militär gezielt herbeigeführten Massenmord gar nicht gegeben. Der US-Friedensnobelpreisträger verrät damit sich selbst.
Ralf Siener kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zeit ist es genau 18.40 Uhr, 20 Minuten vor 7. Die ersten direkten Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern seit 3 Jahren in Jerusalem verliefen fast geräuschlos, jedenfalls nach außen. Weder Zeit noch Ort der Verhandlungen wurden bis zuletzt offiziell mitgeteilt und beide Seiten wahrten auf strenges Stillschweigen über den Inhalt der Gespräche. In israelischen Medien sickerten dennoch nur dürre Informationen über die erste Gesprächsrunde in Israel durch, die fast 5 Stunden dauerte. Und es soll in Kürze weitere geben, obwohl zwischendurch der neue aufgeflammte Streit um den israelischen Siedlungsausbau fast zum Abbruch geführt hätte. Aus Tel Aviv, Thorsten Teichmann.
Keine Erklärung und nur ein einziges Foto als Beweis. Auch knapp 24 Stunden nach der zweiten Runde der Verhandlungen ist kaum etwas bekannt geworden über die Begegnung von Israelis und Palästinensern. Von israelischer Seite führten Justizministerin Tzipi Livni und der Jurist Isaac Molcho, ein Vertrauter von Ministerpräsident Netanyahu, das Gespräch. Die Politiker Saeb Erekat und Mohammed Steyeh vertraten die Palästinenser. Der Journalist Barak Ravid schreibt, jede Seite habe im Gespräch ihre Vorstellungen von einer Tagesordnung für die Verhandlungen vorgestellt. Womöglich haben die Gesprächspartner auch noch einmal ihre Positionen zu Streitfragen präsentiert. Das können verschiedene Themen gewesen sein, wie die Grenzziehung, die Sicherheit oder der Status von Jerusalem. Der US-Gesandte Martin Indyk nahm offenbar nicht an dem Treffen teil, er wurde aber von den Konfliktparteien im Anschluss an das Gespräch informiert. Israelis und Palästinenser wollen sich in einer Woche wieder zusammensetzen, dann aber nicht in Jerusalem, sondern in Jericho oder Ramallah. Auch darüber gibt es kaum Informationen. US-Außenminister Kerry hatte vorgegeben, dass er allein in der Öffentlichkeit über Inhalt und Umfang der Beratungen sprechen darf. Deshalb gilt, solange keine Informationen durchsickern, sind die Chancen für ein zweites Treffen gut.
Ohne Anlass wurde der 20-jährige Berliner Johnny K. nahe dem Alexanderplatz so massiv geschlagen und getreten, dass er wenig später starb. Die Angreifer kannten ihn nicht. Das Verbrechen hatte bundesweit Entsetzen und eine Debatte über Jugendgewalt ausgelöst. 10 Monate nach der tödlichen Prügelattacke wurden heute die 6 Angeklagten verurteilt. Der Haupttäter zu 4,5 Jahren Gefängnis. Prozessbeobachter am Landgericht Berlin war Ulf Morling.
Arroganz, Dummheit, Unverschämtheit und Aggressivität waren die Gründe für den Hauptangeklagten, auf Johnny K. einzuprügeln, so der vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Der zur Tatzeit 19-jährige Ono U. habe gewusst, dass er als gelernter Boxer in der Öffentlichkeit nicht zuschlagen dürfe, hieß es weiter. Nachdem U. begonnen hatte, Johnny K. einen wuchtigen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen, hatten seine 5 Begleiter sich ebenfalls auf den jungen Mann und seinen Freund gestürzt, hieß es im Urteil. Die Mitangeklagten müssen nun für 2 Jahre und 3 Monate bzw. 2 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Die Mutter Johnny Kahrs war mit im Verhandlungssaal, auch seine große Schwester Tina. Die 28-Jährige war sehr zurückhaltend nach der Urteilsverkündung.
Es ist okay. Aber das Einzige, was halt traurig ist, finde ich, im Endeffekt weiß man nicht, wer es getan hat. Und die einzigen Leute, die wirklich wissen, wer welchen Schlag gemacht hat und wer Johnny getreten hat, sind diese 6 Jungs. Und ich hoffe einfach, dass irgendwann, wenn sie erwachsen sind oder groß sind, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, ich habe es getan. Einfach nur, damit ich weiß, okay, er steht dazu.
Die Richter folgten weitgehend der Staatsanwaltschaft in ihrer Argumentation. Weil 2 Zeugen bekundet hatten, dass Ono U. zuerst zuschlug, wurde er wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Er, der nach der Tat 7 Monate in der Türkei untertauchte und sich dann stellte, erhielt die höchste Strafe, 4,5 Jahre Jugendhaft. Während der Urteilsbegründung zog er Grimassen und lächelte über weite Strecken. Sein Verteidiger Axel Weimann will in Revision gehen gegen das Urteil. Das Verhalten seines Mandanten in der Verhandlung sei verständlich.
Weil er wahrscheinlich fassungslos ist und ein junger Mensch, das ist vielleicht eine aus ihrer Sicht unangemessene Reaktion, aber eine bei einem jungen Menschen vielleicht verständliche Reaktion. Das heißt nicht, dass er damit irgendjemand ausgelacht hat, sondern dass er fassungslos ist.
Die Staatsanwaltschaft wird das Urteil nicht anfechten. Das erklärte Oberstaatsanwalt Michael von Hagen nach dem Prozess.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil. Die Kammer ist, was die rechtliche Bewertung angeht, vollumfänglich der Staatsanwaltschaft gefolgt. Und
die von der Kammer verhängten Strafen liegen nicht allzu weit entfernt von den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Ich finde, das ist ein sehr gutes Signal und eine sehr erfreuliche Entscheidung.
Am Ende der Urteilsbegründung wendete sich der Vorsitzende Richter Helmut Schweckendiek an die Familie von Johnny K. Kein Prozess kann Ihnen den Sohn, den Bruder oder den Freund wiederbringen, sagte er wörtlich. Ich hoffe aber, dass wir mit dem Prozess ein bisschen zur Aufarbeitung dieser schlimmen Tat beigetragen haben.
Der Opferbeauftragte des Landes Berlin, Roland Weber, hofft auf die Signalwirkung des Urteils, dass allen Jugendlichen, die zu Gewalt neigten, gezeigt werde, dieser Weg führe direkt in Haft. Reaktionen nach dem Urteil im Fall Johnny K. fasst Sonja Dengi zusammen.
Berlins Innensenator Henkel sieht den Richterspruch als wichtiges Zeichen.
Dass die Schläger, die so viel Schuld auf sich geladen haben, jetzt nicht einfach frei nach Hause gehen können. Das Urteil im Übrigen wird den Schmerz der Familie nicht lindern, aber es wird ihr hoffentlich helfen, ein wenig zur Ruhe zu kommen, und das finde ich wichtig dabei.
Henkel hatte der Familie des getöteten Johnny K. immer wieder seine Anteilnahme bekundet. Zweimal hatte er sie auch persönlich besucht. Besonders das Engagement der Schwester des Opfers, Tina K., gegen Gewalt, hatte Henkel gelobt. Berlins Innensenator hatte diesen und andere Gewaltvorfälle zum Anlass genommen, einen Wertedialog mit Berliner Jugendlichen zu starten. Sowohl Henkel als auch Justizsenator Thomas Heilmann erhoffen sich von dem Urteil eine abschreckende Wirkung.
Ich hoffe auch, dass den Tätern und vergleichbaren Personen in Berlin so eine Lehre ist, dass das in der Möglichkeit nicht wieder passiert.
Viele Berliner Landespolitiker zeigen sich überrascht, dass das Urteil des Berliner Landgerichts so eindeutig ausfällt. So auch der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion.
4,5 Jahre ist viel, und hinzu kommt ja, dass neben der strafrechtlichen Verurteilung der Täter noch die zivilrechtlichen Folgen kommen.
Grünen-Fraktionschefin Ramona Popp dagegen zeigt sich zufrieden mit dem Urteil.
Was da passiert ist am Alexanderplatz, mit dem Tod von Johnny K. geändert hat, das ist eine Tragödie, die damals passiert ist, und das Urteil erscheint jetzt angemessen.
Allerdings ist Ramona Popp skeptisch ob der abschreckenden Wirkung des Urteils. Auch Christopher Lauer von der Piratenfraktion meint, der Berliner Senat müsse mehr Geld in die Sicherheit auf den Straßen investieren.
Es wird nie eine 100%ige Sicherheit geben, aber durch eben die Gestaltung öffentlicher Räume gibt es eine Möglichkeit, durch eine höhere Präsenz zum Beispiel von Polizei.
Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Der Anwalt des Hauptangeklagten Ono U. will dagegen Berufung einlegen. Ono U. war derjenige, der sich gleich nach der Tat in die Türkei abgesetzt hatte. Der 19-Jährige besitzt sowohl den deutschen als auch den türkischen Pass. Er hatte sich der deutschen Polizei erst gestellt, nachdem die Kanzlerin sich eingeschaltet hatte.
Die Stromkosten und Konzepte in der Energiepolitik sollten im Mittelpunkt der Pressekonferenz in der Berliner SPD-Zentrale stehen. Doch den Termin von Kanzlerkandidat Steinbrück durchkreuzte ein Interview, das Ex-Parteichef Müntefering der Zeit gegeben hatte. Dieser kritisierte die Fehler im SPD-Wahlkampf, über die er entsetzt sei. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
10 Punkte für die Energiewende und bezahlbaren Strom. Der Kanzlerkandidat hatte eingeladen und alle kamen, um von Peer Steinbrück zu hören, was er nun zum Interview des Franz Müntefering zu sagen hatte.
Das, was er sagt, entspricht ja weitestgehend dem Allgemeinurteil.
Wir kommen darauf zurück, denn erstmal ging es ja um den Strom und seine Preise. Denn die galoppieren, und deshalb will der Kandidat, wenn er erstmal Kanzler ist,
ich werde als erste Maßnahme die Stromsteuer senken. Das ist eine erste schnelle Entlastung für die Haushalte. Mit mir als Bundeskanzler wird insbesondere die Flickschusterei und das Kompetenzgerangel ein Ende haben.
2 Botschaften. Erstens, der private Verbraucher soll weniger zahlen. Und zweitens, mit Steinbrück kommt ein Energie- oder Infrastrukturministerium, in dessen Geschäftsbereich alles hineinfallen soll, was mit der Energie und ihrer Produktion zu tun hat.
Die Aufteilung zwischen Kanzleramt, Umwelt-, Wirtschafts- und Verkehrsministerium ist alles andere als optimal.
Steinbrück will auch dadurch die Verbraucher entlasten, indem er die Befreiungstatbestände für die sogenannte EEG-Umlage bei den Industriebetrieben kürzen und damit das Geld freimachen will zugunsten der privaten Haushalte.
Die Leidtragenden sind die Verbraucher. Ein durchschnittlicher Haushalt, ein Paar mit 2 Kindern, vielleicht 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch, zahlt inzwischen 185 Euro pro Jahr für diese Umlage.
Es soll also zu einer Umverteilung der Lasten der Energiewende von den Verbrauchern zu mehr Beteiligung der Industrie kommen. Steinbrücks Energieexperte im Kompetenzteam ist der thüringische Wirtschaftsminister Machnik. Und der mahnt:
Wir brauchen bis zum Jahre 2020 einen Ausbau der Netze von 4.600 Kilometern. Wir haben im Moment gebaut weniger als 300. weniger als 300 Kilometer.
Viel zu wenig, sagt er, denn die zeitlichen Ziele der Energiewende seien massiv gefährdet. Und nun wandte sich der Kanzlerkandidat jenem Mann zu, der irgendwie anwesend war, nur eben nicht sichtbar, Franz Müntefering. Der Mann mit den kurzen Sätzen hat heute in einem Interview der Zeit kurz gefasst einen Verriss der SPD-Kampagne zu Protokoll gegeben. Tja, wie jetzt, Herr Steinbrück, der gab sich cool.
Ich kann aus dem Interview keine Kritik von Herrn Müntefering an meiner Person herauslesen. Außerdem habe ich überhaupt nicht die Neigung einzugehen in eine lange Rückwärtsbetrachtung. Wie ist das im ersten Halbjahr, den ersten 9 Monaten des Jahres 2012 gelaufen?
Er spreche jetzt nicht über Wahlstrategien, sondern mache Wahlkampf. Und dann war da ja noch der kleine SPD-Parteitag des SPD-Vorsitzenden Gabriel direkt nach der Bundestagswahl. Ärgert das den Kandidaten? Hören Sie auf, alles abgestimmt.
Ich habe gar keine Einwände gehabt. Ich muss ehrlich gestehen, eine viel größere Verwunderung würde es doch auslösen, wenn die SPD ihre satzungsgemäß eingerichteten Gremien nicht über das Wahlergebnis erörtern lassen würde. Das wäre doch der eigentliche Diskussionsfall.
Sprach's und wunderte sich.
Die Bahn. Bist du schon da oder wartest du noch? An Sprüchen über das Debakel der Bahn am Mainzer Hauptbahnhof mangelt es nicht. Doch nun sollen erste Konsequenzen gezogen werden. Die Bahn will ihren kompletten Personaleinsatz in allen Bereichen neu überprüfen. Bahnpersonalvorstand und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatten dies beim Spitzengespräch gestern Abend so vereinbart. Und wer hat Schuld am Bahnchaos? Die politische Debatte fasst Ivo Maruschik zusammen.
Mehr als 300.000 Menschen arbeiten für die Deutsche Bahn, aber 4 Krankmeldungen haben gereicht, um den Konzern in eine Krise zu stürzen. Sogar die Kanzlerin ist alarmiert.
Es zeigt, wie dünn die Fachkräftebasis in dem Bereich ist und die Personaldecke.
Tausende Menschen kamen zu spät zur Arbeit und verpassten ihre Anschlusszüge. Für die Bahngewerkschaft EVG ist klar, die Bahn hat es mit dem Sparen völlig übertrieben und die Personalkosten so lange gedrückt, bis der Betrieb zusammenbricht.
Mainz war die Spitze des Eisberges sozusagen der Auslöser. Wir haben deutschlandweit die Situation, dass insbesondere im Stellwerksdienst Personal fehlt.
Sagt EVG-Vize Klaus-Dieter Hommel. Nach seiner Rechnung schieben die Mitarbeiter der Deutschen Bahn 8 Millionen Überstunden vor sich her und der offene Urlaub summiert sich noch einmal auf 9 Millionen Stunden. Die Bahn weist das natürlich zurück. Man habe in den vergangenen Jahren ja einiges unternommen und 20.000 Menschen eingestellt, sagt Vorstandsmitglied Ulrich Weber.
Mir ist allerdings auch daran gelegen, diesen sehr pauschalen Vorwurf auszuräumen. Es existierte keine Personalplanung, wir würden zu wenig tun.
Aber wenn die Bahn nicht schuld sein will an der Misere, dann muss die Schuld wohl beim Eigentümer liegen. Und das wäre der Bund. Schnell waren Oppositionspolitiker mit dem Vorwurf zur Hand, der Bund presse die Deutsche Bahn aus mit seinen völlig überzogenen Renditeerwartungen.
Auf Kosten der Leute, die dort arbeiten, der Menschen, der Bahnbediensteten.
Harter Renditedruck und dann Unfähigkeit.
Im Mittelpunkt der Kritik Verkehrsminister Ramsauer. Florian Pronold, der Schattenverkehrsminister der SPD, warf ihm vor:
Er hat der Bahn jedes Jahr 500 Millionen Euro entzogen. Er hat die Anteile an der Lkw-Maut, das waren 35% der Bahn, entzogen. Er hat dazu beigetragen, dass das jetzige Chaos so stattfinden kann.
Ramsauer kontert mit dem Vorwurf, die SPD leide unter politischem Gedächtnisschwund. Schließlich sei die Bahn ja unter der Führung der SPD-Minister Tiefensee und Steinbrück privatisiert und auf Gewinn getrimmt worden. Aber wie so oft, wenn Politiker schwarz-weiß malen, haben irgendwie beide Recht und Unrecht zugleich. Denn die Privatisierung der Bahn begann schon viel früher, im Jahr 1993, um genau zu sein, und sie war dringend nötig, denn bis dahin war die Bahn eine schwerfällige, verkrustete Behörde, die den Steuerzahler jedes Jahr Milliarden kostete und einen riesen Schuldenberg hinter sich herschleppte. Heute ist sie ein global agierender Logistikdienstleister, der aus seinem Gewinn jedes Jahr 500 Millionen an seinen Eigentümer, den Staat, überweist.
Das vergangene Jahrzehnt hält einen erschreckenden Rekord. Nie gab es mehr Klimaextreme seit 1850, also seit die Wetterdaten regelmäßig aufgezeichnet werden, stellten Wissenschaftler der UNO fest. Wetterextreme wie Wirbelstürme, Hochwasser oder auch Hitzewellen haben sich global verdoppelt. Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung geht davon aus, dass Hitzewellen nicht nur häufiger, sondern auch immer heftiger werden. Ergebnisse der Studie fasst Anne Demmer zusammen.
Hitzerekorde in Deutschland, aber auch in Japan, China und Österreich wurde es in diesem Jahr extrem heiß. Vor wenigen Jahrzehnten kamen Hitzewellen in diesem Maße kaum vor. Heute lassen sich bereits auf 5% der Erdoberfläche monatliche Hitzeextreme im Sommer beobachten. Und sie werden zunehmen, das zeigen die wissenschaftlichen Klimamodelle, erklärt Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Da zeigt sich, dass schon bis 2020 eine weitere Verdopplung in der Häufigkeit dieser extremen Hitzewellen zu erwarten ist und bis 2050 sogar eine Vervierfachung.
Bis 2100 rechnen die Wissenschaftler sogar noch mit schlimmeren Szenarien. Ende des Jahrhunderts sollen solche Extremereignisse sogar auf bis zu 85% der globalen Landflächen auftreten. In Europa werden Natur und Mensch die Konsequenzen zu spüren bekommen, prophezeit der Potsdamer Wissenschaftler.
Also diese Hitzewellen haben sehr starke Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen. Ich erinnere an den Jahrhundertsommer 2003 in Frankreich, Schweiz, Süddeutschland, der hat damals etwa 70.000 Todesopfer gefordert. Weitere Auswirkungen sind Einbußen in der Landwirtschaft, die haben wir auch 2003 erlebt, die haben wir 2010 in Osteuropa in dieser russischen Hitzewelle erlebt, als die russische Regierung die Getreideexporte eingestellt hat. Und eine weitere Folge ist die stark gestiegene Waldbrandgefahr. Damals sind ja in der Region um Moskau auch sehr viele Waldbrände außer Kontrolle geraten.
Vor allen Dingen die Tropen werden betroffen sein. Dort könnten schon relativ kleine Klimaveränderungen große Folgen haben. Die Hitzeextreme, die bis Mitte des Jahrhunderts erwartet werden, sind nicht mehr abwendbar, selbst wenn wir weniger CO2 in die Atmosphäre pumpen würden.
Wenn wir jetzt die Emissionen herunterfahren, können wir eine gewisse weitere Erwärmung in den nächsten Jahrzehnten nicht vermeiden, weil das System mit einer Trägheit und einer gewissen Zeitverzögerung reagiert. Wir können aber sehr stark beeinflussen, wie dann in einigen Jahrzehnten und wie weit diese extreme Entwicklung gehen wird.
Eine weitere Zunahme von Hitzeextremen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts könnte vermieden werden, wenn der globale Ausstoß von Treibhausgasen stark verringert würde. Auf Grundlage der Ergebnisse der Studie müssen nun Konzepte entwickelt werden, die betroffenen Regionen helfen, auf die Veränderungen zu reagieren. Das Ende des Jahrhunderts ist noch nicht verloren.
Manche Karriere förderte ein Musikwettbewerb, der nun schon 50 Jahre alt wird. Jugend musiziert. Berühmte Preisträger sind beispielsweise Ann-Sophie Mutter, David Garrett oder auch Lars Vogt. Der Star-Pianist probt derzeit mit jungen Musiktalenten für das Festival zum 50. Jubiläum. Der Hamburger Thielmann Höfs, der in diesem Jahr auch mit dem NDR Kulturförderpreis ausgezeichnet wurde, ist in Berlin dabei.
Jung musiziert hat bei mir eigentlich eine ziemlich große Rolle gespielt, weil davor habe ich das so als normales Hobby so angesehen. Aber durch musiziert habe ich einfach gemerkt, dass da auch so eine Ernsthaftigkeit beim Musizieren einfach dabei sein kann.
Der Hamburger Thielmann Höfs ist 17 und hat schon eine langjährige Jugendmusiziert-Karriere hinter sich. Diverse Preise hat er gewonnen, auf der Trompete und dem Horn, in diesem Jahr einen ersten Bundespreis. Er gehört zu den Preisträgern, die mit dem berühmten Pianisten Lars Vogt ein Programm fürs Jubiläumsfest in Berlin einstudieren dürfen. Auch Lars Vogt gewann einst den Bundespreis mit 13 Jahren. Seine erste Lehrerin hatte ihn schon früh zu Jugend musiziert geschickt, erinnert er sich.
Insofern war das tatsächlich ein erster Prüfstein, bei dem man mal sehen kann, wie weit bin ich eigentlich. Speziell als ich dann so 13 war. Plötzlich hat mich dann so ein Ehrgeiz gepackt gehabt. Und dann hatte ich dieses Programm, wo ich auch die Stücke irgendwie gerne mochte. Und dann habe ich zum ersten Mal richtig intensiv angefangen zu üben. Und siehe da, das hat dann auch ziemlich gefruchtet.
Heute, aus der Perspektive des gestandenen Musikers, sieht Vogt Wettbewerbe auch kritisch. Natürlich gäbe es überprüfbare Kriterien wie Intonation, Tempo, Partiturkenntnis.
Aber den Sinn hinter etwas zu entdecken, das lässt sich eben nicht in Punkten aussagen. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen.
Lars Vogt ist wirklich ganz offen und bietet Sachen an, aber fragt immer nach unserer Meinung. Und da fühlt man sich überhaupt nicht unbedingt als ein Schüler.
Für Thielmann Höfs ist inzwischen klar, dass er Hornist werden will, auch dank Jugend musiziert.
Vor allem habe ich gelernt, dass Weiterkommen in der Musik einfach unheimlich Spaß bringt. Und so hat sich das dann bei Jugend musiziert immer weiter gesteigert.
Friederike Westerhaus berichtete und setzte den Schlussakkord. Und damit endet auch das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.